Das Gesetz wird personifiziert. In Galater 3, Vers 24 wird es genannt, der Zuchtmeister. Das klingt aber allerdings sehr schrecklich. Auf Griechisch steht nämlich da ein schöneres Wort, Paidagogos. Ein Erzieher, ein Pädagoge. Das Gesetz ist ein Pädagoge. Im Altertum, reiche Familien haben einen Pädagogen gehabt. Das war normalerweise ein Sklave, der die Erziehung der Kinder übernahm. Und zwar, er musste eine Freizeit sich mit ihnen abgeben. Also so ein Au-pair-Mädchen war das. Und der musste also mit ihnen interessante Dinge beibringen und eben sich mit ihnen unterhalten, mit ihnen spielen und so weiter. Das war der Pädagog. Und nun sagt Galater 3, Vers 24, das Gesetz war unser Pädagog auf Christus hin. Also das Gesetz war eine Erziehung. Der Mensch sollte dadurch lernen, wir Menschen sind erlösungsbedürftig. Denn keiner von uns nützt diese Chance etwas. Wenn du alles tust, wirst du leben. Keiner. Und eine Sünde reicht, um von Gott für ewig verdammt zu werden. Aber darum, erstens auf unserem Blatt, er, dieser Zuchtmeister, dieser Pädagog, führt zur Sündenerkenntnis. Römer 3,20. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und weiter, dieser Pädagoge spricht von Christus, dem Messias und seinen Reichtümern. Und so in Lukas 24, Vers 44 hat er Jesus den Emmaus-Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus alles erklärt im Alten Testament, was sich auf ihn bezieht, anfangend bei der Tora, beim Gesetz Mose. Alles spricht von ihm. Also das Gesetz war da, um zu zeigen, du bist verloren, du bist sündig, aber schau, es kommt einer, der wird das Problem der Sünde lösen. Die Weisung hin auf den Messias. Aber das Gesetz wird auch in Römer 7, 1 bis 7, verglichen mit einem Ehemann. Allerdings ein harter Ehemann. Der ist ganz perfekt und die Frau hat ganz viele Fehler. Ja, und was sagt ihr? Jetzt hast du das wieder falsch gemacht. Das hast du auch falsch gemacht. Sie kann nie etwas sagen bei ihm. Er ist perfekt. Er ist gerecht, heilig und gut. Und geistlich. Und weise. Sie macht alles falsch, er macht alles richtig. Aber Paulus erklärt, wenn man durch einen Bund gebunden ist in der Ehe, dann kann man ihn nicht auflösen. Nur der Tod löst die Verbindung auf. Wenn eine Frau während der Lebzeit ihres Mannes einen anderen heiratet, ja, dann ist die Ehe gebrochen. Nur der Tod trennt. Ja, und so konnte der Jude unter Gesetz, konnte sich nicht mehr lösen von diesem Bund. Dieser Bund war geschlossen am Sinai, unauflösbar. Und Gott sagt ja in Jeremia 31, haben wir das gelesen, damals beim Sinai, da habe ich mich mit euch vermählt. Das war ein Heiratsbund mit Israel. Und dieser Bund ist nicht aufzulösen, nur der Tod kann auflösen. Also es ist schon nicht so eine ganz einfache Ehe, wenn der Mann perfekt ist und die Frau hat nur Fehler. Das ist sehr, sehr hart. Gut, das ist ein Bild. Das soll uns ja nicht ermuntern, unsere Ehe so zu führen. Abgesehen davon gibt es ja diesen Ehemann gar nicht. Nur das Gesetz war so. Glücklicherweise, ja. Nun, das hilft uns schon weiter, denn Römer 7 erklärt, nur der Tod befreit von dem Gesetz. Nur der Tod. Ja, jetzt wisst ihr es, der Messias ist gekommen. Selber war er unter dem Gesetz und dann ist er gestorben. Aber der Herr Jesus hat sich am Kreuz mit allen, die an ihn glauben würden, identifiziert. Eins gemacht. Dann konnte ja Paulus sagen, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ein Jude, der zum Glauben kommt an den Messias, ist gestorben. Weil er identifiziert ist mit dem Messias. Der Tod des Messias ist sein Tod. Meister, ist der Bund aufgelöst, der Ehebund. Aber das Gesetz besteht weiter. Denn in Römer 7 geht es nämlich letztlich darum, es heißt dann nicht, der Ehemann, das Gesetz ist jetzt gestorben, sondern der Vergleich wird dann umgedreht und er sagt, ihr seid durch den Tod Christi, seid ihr gestorben. Und jetzt könnt ihr, dürft ihr einem anderen gehören. Nicht mehr dem Gesetz vom Sinai, sondern jetzt gehört ihr zum Messias. Wir wollen das aufschlagen. Das ist so wichtig, das ist ganz entscheidend, diese Stelle, letztlich in der Frage. Also nicht das Gesetz ist gestorben, hat nicht aufgehört zu existieren, sondern der Vergleich wird gedreht in Römer 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Ihr seid dem Gesetz getötet. Also die Beziehung mit dem Gesetz ist gebrochen durch den Tod Christi. Aber das Gesetz existiert weiter. Aber ihr habt jetzt eine neue Beziehung eingehen können mit Christus, griechisch für Messias. Das ist eine absolute Schlüsselstelle für die ganze Problematik Gesetz und Gnade. Jetzt möchte ich aber noch etwas sagen zur praktischen Bedeutung des Gesetzes. Zu dieser Weisheit. Hygienische Bedeutung. 3. Mose 13, 46 erklärte, wie man bei verschiedenen Krankheitssymptomen die Leute in die Isolation tun musste. Und das war eine wunderbare Einrichtung zur Bekämpfung von Lepra und Pest. Die wären nie selber draufgekommen. Wenn man die medizinischen Rezepte und Anweisungen der alten Ägypter in der Zeit liest, wie man Eselsmist auf die Wunde tun soll und so weiter, da muss man kein Mediziner sein, damit es einem schlecht wird. Und in der gleichen Zeit bekommt Israel diese Tora mit all diesen Anweisungen. Oder 5. Mose 23, 12. Die Tora geht bis in die Regelung der Toilette. Wie gesagt, wenn ihr müsst, also ich sage das mit meinen Worten, dann sollt ihr hinausgehen außerhalb des Lagers und dann soll man sich umkehren und da soll man das mit Erde bedecken. Schaufel und bedecken. Das war, um Krankheiten in Israel zu vermeiden. Also sogar die Toilette wird geregelt durch die Tora gegen Typhus, Cholera und Ruhr. Dann 3. Mose 7, 19, 11, 1 und folgende. Da wird erklärt, was man tun kann gegen Vergiftungen und Infektionen durch Nahrungsmittel. Aasessen war absolut verboten. Also altes, wenn das Tier tot ist, ist es noch kein Aas. Muss ein bisschen warten, dann wird es Aas. Also verdorbenes Fleisch war absolut verboten. Dann in 3. Mose 11 wurde auch erklärt, welche Tiere darf man essen und welche nicht. Und man hat herausgefunden, exakt die Spalthufer, die Wiederkäuen, das sind die resistentesten Tiere gegen Parasiten und so. Gut, ich meine, wenn man eine Kuh zum Kannibalen macht, dann gibt es natürlich noch zusätzliche Probleme. Aber abgesehen davon wären eben diese Arten von Fleisch wirklich das Ideale. Alles hier geregelt. 3. Mose 15, 4. Mose 19 regelt Hygiene durch Waschen. Wenn man einen Toten berührt hatte, musste man ein ganzes Reinigungsprozedere durchmachen. Ja gut, wie war das mit dem ersten Mediziner, der gesagt hat, man muss die Hände waschen, wenn man von der Sektion zurückkehrt und eine Entbindung vornehmen sollte. Ich habe noch im 19. Jahrhundert über ihn gelacht. Der war geächtet, dieser Mediziner. Und heute ist es glücklicherweise das Normale geworden. Aber das war im Gesetz alles schon drin. Vor 3500 Jahren. Dann 3. Mose 12, Vers 3. Die Beschneidung ist ein wunderbarer Schutz gegen Gebärmutterkrebs. Weil die Ablagerung unter der Vorhaut, die ist ganz klar krebserzeugend. Und durch die Beschneidung ist das so viel hygienischer, dass man nachweisen kann, Leute, die beschnitten sind, haben eine deutlich niedrigere Rate von Gebärmutterkrebs. Also nicht die Beschnitten, sondern die Ehefrau meine ich natürlich, ja. als Nicht-Beschnittene. Es sind wunderbare Einrichtungen, die Gottes Weisheit zeigen. Das Gesetz in wirtschaftlicher Hinsicht, es ist hoch erhaben über Kapitalismus und Kommunismus. Warum? Nach 4. Mose 26, 52 bis 56 sollte jede Familie in Israel Grundbesitz haben. Also ganz gegen die kommunistische Ansicht, Eigentum ist Diebstahl. Die Tora gibt dem einzelnen Menschen Eigentum. Das ist Gottes Wille, Grundeigentum. Und Gott schützt das Grundeigentum. Israel war ein Sklavenvolk in Ägypten, sie kamen heraus und dann bekamen sie das Gebot, du sollst nicht stehlen. Ganz klar, Gott schützt das Eigentum, Gott will, dass wir Besitz haben. Aber 3. Mose 25 regelte das so, wenn man andere Grundstücke aufkaufte, dann konnte man die nur für eine bestimmte Zeit haben. Jedes 50. Jahr war Jubeljahr. Und da musste das Grundeigentum an alle Familien wieder zurückkommen. Also wenn jemand zum Beispiel durch Missernte, durch Krankheit, durch Unfall gezwungen war, sein Grundstück zu verkaufen oder Teile davon, dann kam dieses Grundstück dann am Jubeljahr wieder an diese Familie zurück. Das hinderte bleibende Verschuldung. Also die Proletarisierung der Masse war dadurch verunmöglicht. Dass die Massen verarmen und dann nur noch in kleinen Kästen wohnen und darben, das war nicht möglich. Gott wollte das Grundeigentum und er hat es so gesichert. Auch Großgrundbesitz wurde rigoros eingeschränkt. Wenn da einer da Liegenschaften einkaufen wollte und Grundstücke, ja gut, er musste das alles wieder zurückgeben, damit im Jubeljahr. Also Großgrundbesitz, überrissener Reichtum war ganz klar abgeschnitten. Dann weiter, 2. Mose 22, 25 und 5. Mose 23, 19, warnt vor Zins und Wucher, ist verboten. In Israel, gegenüber dem Ausländer war es möglich, Zinsen zu nehmen. Aber in Israel selber, in der Wirtschaftsordnung, war das verboten. Und warum ist das wichtig? Weil das gibt den Verarmten die Möglichkeit, um wieder aus der Not herauszukommen. Man nimmt Geld auf in der Not und dann muss man die Zinsen bezahlen. Die Familie wird immer noch mehr verschuldet. Und wir wissen das, gerade mit dem Leasing und so, das ist vielen Menschen in unserer Gesellschaft ein Fallstrick geworden, dass sie ins soziale Netz abgestürzt sind. Gott will nicht die Verarmung des Menschen. Nun, ich muss natürlich sagen, diese ganze Wirtschaftsordnung, die war unzertrennlich mit dem Land Israel verbunden. Darum im Judentum hat man das auch klar so verstanden, die Juden in der Zerstreuung, die konnten das nicht mehr einhalten. Also das war auf Israels Wirtschaftsordnung bezogen. Darum, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er Zinsen bekommt von der Bank. Ich meine, abgesehen davon, dass die Zinsen ja nicht mal die Entwertung ins Lot bringen. Das ist nur ein anderes Problem. Aber das geht um die Wirtschaftsordnung in Israel. Aber das bringt uns zum Staunen. Dann gibt das Gesetz auch sozialen Schutz und Hilfe für Arme und für Ausländer. Ich habe da verschiedene Stellen aufgeführt, wo Gott ganz deutlich Anweisung gibt, dass man den Armen, den Witwen und Waisen, den Ausländern, dass man ihnen finanziell helfen muss. Gut, also das ist die praktische Bedeutung in sozialer, hygienischer, medizinischer, wirtschaftlicher Hinsicht. Und jetzt zum Problem der Überlieferung der Ältesten. In Matthäus 15, 1 bis 20 hat der Herr Jesus die Gesetzeslehrer ganz scharf gegeißelt, dass sie Gesetze eingeführt haben, die deutlich über die Tora hinausgehen. Aber die hätten nie gesagt, ja, wir machen neue Gesetze. Sondern alle die pharisäischen Gesetze zum Beispiel, die waren da, um die biblischen Gesetze zu interpretieren. um alle, auf alle möglichen Situationen anzuwenden. Aber durch ihre Interpretation haben sie das Ganze noch viel, haben sie dem Ganzen viel hinzugefügt. Es steht auch im Talmud, im Traktat Avot, Pirkei Avot, Sprüche der Väter. Man findet viel Weisheit da drin. Aber dort heißt es auch, man muss um die Tora einen Zaun errichten. Das heißt, die Gebote müssen strenger ausgelegt werden, als wie sie gemeint sind. Damit man eben die eigentlichen Gebote nicht übertritt. Man muss also einen Sicherheitszaun errichten. Aber genau das geißelt der Herr deutlich. Er sagt, damit habt ihr das Wort Gottes eben ungültig gemacht. Der Herr Jesus hat also ganz klar am Prinzip festgehalten, das Wort allein, ohne Zusatz, ohne etwas davon wegzunehmen. Auch wenn er am Sabbat geheilt hat, das war nicht, um den Sabbat zu brechen. Sondern er sagte, eure Interpretation, dass eine Heilung am Sabbat nicht möglich ist, das entspricht nicht der Tora. Das war der Punkt. Der Herr hat sich schon an die Gebote gehalten. Und im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk, 12 dicke Bände. Und da findet man all diese Erklärungen und Anwendungen der Gesetze aus der Tora, aber eben bis in die totalste Verengung hinein. Ein Beispiel, das geht nämlich immer weiter. Zum Beispiel in Israel heute, wenn Passa ist, dann muss ja aller Sauerteig verschwinden aus dem Haus. Man muss ja mit der Kerze durchs Haus gehen und aller Sauerteig, alle Brosamen zusammensuchen. In der Bibliothek hat man vielleicht mal ein Brötchen gegessen und alles herausputzen, herausfegen. Nun, hat man sich aber überlegt, es kann natürlich sein, dass man nicht alles erwischt hat. Was macht man? Ja gut, da kommt der Rabbi vorbei im Quartier und er kauft allen Sauerteig auf im Haus. Könnte ja noch etwas davon sein. Also das, was möglicherweise noch da ist, wird von ihm gekauft. Dann gehört es nicht mehr einem. Gut, und der Rabbi verkauft dann diesen Sauerteig am obersten Religionsministerium in Israel. Die kaufen den ganzen möglichen Sauerteig in ganz Israel auf. Und was machen die mit damit? Sie verkaufen es einem Araber. Und der Araber nach der Passawoche macht den Handel wieder rückgängig und er gewinnt finanziell etwas davon. Ist auch recht, oder? Aber nur, ich will sagen, da wird ein Theater gemacht, eben das völlig überzogen ist im Blick auf die Tora. Oder ein Rabbi wollte das durchbringen, aber das hat er nicht geschafft. Vor ein paar Jahren. Es ist ja so, es gibt Leute, die im See Genezareth mit Brot fischen. Und das Wasser kommt ja als Trinkwasser nach Jerusalem. Ja gut, aber dann kann es ja sein, dass es ganz kleine Überreste von Sauerteig im Trinkwasser gibt. Und da hat er gesagt, man soll das verbieten, Trinkwasser vom Hahn zu nehmen während der Passawoche. Hat er nicht allgemein durchgebracht, aber so für seinen Kreis hat es durchgebracht. Einfach um zu zeigen, in der Bemühung, Gottes Gebot genau einzuhalten, geht man ganz deutlich über die Gebote hinaus. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man 1. Petrus 1, 18 lesen. Das richtet sich an Juden. Petrus schreibt nämlich an die in der Zerstreuung, Kapitel 1, 1, in der Diaspora, griechisch, das sind die Juden im Ausland. Und da sagt er, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Gold, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Christus hat euch erlöst von eurem eitlen oder hohlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Die Gebote, wie sie in der jüdischen Theologie katalogisiert werden, die nennt man Halacha. Halach heißt gehen, wandeln. Die Halacha ist der Wandel, ja? Und Petrus sagt, ihr seid erlöst worden von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. von dieser Halacha, erlöst durch Christi Blut. Das heißt, ihr seid erlöst worden von allen Geboten, die Menschen euch auferlegt haben, die man aber in der Bibel nicht findet. Das kann man natürlich auch übertragen auf andere Bereiche. Da kommen Leute aus irgendwelcher religiöser Richtung und müssen feststellen, wir haben so viele Gebote gehabt auf uns. Aber ich muss nichts, gar nichts mehr einhalten. Durch das Blut Christi bin ich von allen menschlichen Geboten befreit, erlöst. Vielleicht ein neuer Aspekt von dem Werk des Blutes Christi. Jetzt sprechen wir noch über die ersten Jahrzehnte des Christentums. Es war eine Übergangszeit. In Apostelgeschichte 2, Vers 46. Eben war die Gemeinde am Pfingsttag entstanden und dann lesen wir, sie waren jeden Tag im Tempel. Also die ersten Christen waren 100% mit dem Tempel und seinem Dienst verbunden. In Kapitel 16, 3 beschneidet Paulus, der den Galaterbrief geschrieben hat, wo er die Heiden, die Bekehrten aus den Heiden, warnt vor Beschneidung, da beschneidet er Timotheus, weil er eine jüdische Mutter hatte. Dann in Kapitel 15, 1 wird gezeigt, die Gläubigen aus den Heiden, die sollen nichts einhalten vom Gesetz Mose. Aber es wird nicht gesagt, dass die Juden, die gläubigen Juden, dass die sich nicht mehr beschneiden, dass die ihre Kinder nicht mehr beschneiden dürften und so weiter. Das wird nur gesagt in Bezug auf die Nichtjuden. Ja, weiter liest man in Kapitel 18, 18 von einem Gelübde, das Paulus hatte. 21, Vers 20, da begegnet Paulus ein paar Christen, jüdischen Christen in Jerusalem, die hatten das Gelübde des Naziräers abgelegt. 4. Mose 6. In dieser Zeit durfte man die Haare nicht mehr schneiden, man durfte nie zu einem Toten kommen, durfte nichts vom Weinstock essen. Und dann nach dieser Zeit musste man in den Tempel gehen, Haare schneiden, die wurden dann für Gott im Tempel verbrannt und musste Opfer bringen. Und Paulus war dort bereit, die Kosten dieser Opfer zu übernehmen. Und er selber ging auch in den Tempel und hat sich gereinigt mit der Asche der roten Kuh. Aber genau das, dieses Prozedere des Reinigungsrituals hat er dort mitgemacht. In Jakobus 2 spricht Jakobus zu den jüdischen Christen und sagt, wenn ihr in die Synagoge geht und da kommt ein Armer, dann sagt ihr, ja, geh du dorthin. Und ein Reicher kommt, ja, kommen Sie, setzen Sie sich hier neben mir. Das geht nicht. Ihr macht einen bösartigen Unterschied. Aber er spricht mit Selbstverständlichkeit, wenn die Juden in die Synagoge gehen. Und in der Apostelgeschichte sehen wir auch, wie Paulus mit aller Selbstverständlichkeit in die Synagoge ging. Aber in Jakobus 5, Vers 14, im gleichen Brief, wird gesprochen über die Gemeinde, über die Ältesten der Ekklesia. Da war so ein totales Nebeneinander zwischen Synagoge und Gemeinde. Und sogar Tempel und Tempeldienst. Aber das war eine Übergangszeit. Das Ende dieser Übergangszeit wird in Hebräer 13, 13 aufgegriffen. Wo es heißt, ich lese ab Vers 12, darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Golgatha war damals außerhalb von Jerusalem, außerhalb des Lagers. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Der Hebräerbrief sagt den messianischen Juden, ihr sollt jetzt vom Tempel, euch vom Tempel und vom Tempeldienst lösen. Der Messias hatte keinen Platz gehabt im Lager. Der Sanhedrin hat ihn hinausgeworfen und außerhalb kreuzigen lassen. Dann sollen wir auch jetzt zu ihm hinausgehen. Wenn er keinen Platz hatte in diesem System, dann haben wir auch keinen Platz mehr. Wir gehen hinaus zu ihm. Und dann heißt es noch weiter, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. 8 Jahre später wurde Jerusalem verwüstet, dem Erdboden gleichgemacht. Das war prophetisch. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Also wir gehen hinaus, wir lösen uns jetzt von diesem System. Das war dieser Übergang. Und der Herr Jesus hatte schon in Matthäus 24, 1 bis 2 die Totalzerstörung des zweiten Tempels klar angekündigt. Nun, die Gnade durch Jesus Christus. Der Reichtum in dem Messias Jesus wird in Johannes 1, Vers 18 beschrieben, diese Fülle der Gnade in ihm, Vers 16, Dann wird gesagt, Vers 17, die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Und in Versen 14 und 18 wird gesagt, jetzt ist der Gott, der Vater, vollständig enthüllt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns kundgetan. Jetzt kennen wir Gott vollständig. Früher war Gott verborgen hinter dem Scheidevorhang. Und jetzt ist er bekannt. Denn mit der Kreuzigung ist auch der Scheidevorhang zerrissen worden. Jetzt kennen wir Gott. Wir kennen ihn als Vater. Und darum spricht auch Johannes 1, Vers 12 darüber, dass die, die jetzt an den Messias glauben, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist neu. Das kannte man im Judentum nicht, diese Stellung. Sie sind aus Gott geboren, Johannes 1, Vers 12. Sie haben das Leben Gottes bekommen. Nun etwas ganz Wichtiges. Das Gesetz Mose war gegeben an ein Volk, von denen die meisten nicht bekehrt waren. Die meisten nicht von neuem geboren waren. Aber das, was jetzt durch Jesus Christus uns gebracht worden ist, das ist nur für solche, die von neuem geboren sind. Die also das Leben aus Gott haben, das ewige Leben. Wir haben schon gelesen, Galater 4, 1 bis 7. Heute gilt, wir sind nicht mehr Sklaven, im Verhältnis von Sklaven zu Gott, sondern Söhne oder Töchter. So steht es in 2. Korinther 7, wird über die Töchter Gottes gesprochen. Galater 4, Vers 6. Der Heilige Geist ist in unsere Herzen gesendet worden, und er ruft Abba, Vater. Und das ist ganz wichtig, dass dieses Abba heißt auf Hebräisch Papa, nicht Vater. Ab heißt Vater. Abba, das sagen die kleinen Kinder in Israel, die sagen Abba, Abba. Aber wenn sie von ihrem Vater sprechen zu den anderen Kindern, dann würden sie sagen, Avi, Amma, mein Vater hat gesagt. Das ist nicht das Gleiche, oder? Aber das ist das die intimste Beziehung zu Gott. Und im Judentum ist es verboten, Gott Abba zu nennen. Das ist zu intim. Aber es ist genau das Typische im Christentum. Wer an den Messias glaubt, kennt Gott als Abba. Und so hat der Herr Jesus auch im Garten Gethsemane seinen Vater angesprochen. Abba, alles ist dir möglich. Das ist seine Beziehung als ewiger Sohn zum ewigen Vater. Ist gekennzeichnet durch dieses Wort Abba. Und das kennen die Erlösten heute. Der Vorhang ist offen, der Zugang zu Gott an sein Herz offen. Wir kennen Gott als Abba, durch den Heiligen Geist. Und wieder, im Alten Testament war das eine Ausnahme, zahlenmäßig, wenn der Heilige Geist auf eine Person kam. Und jetzt ist das Normale. Jeder Erlöste hat den Heiligen Geist. Und wir haben nun dieses neue Leben. 1. Johannes 5, 1 bis 3 spricht darüber, dass wir aus Gott geboren sind. Und was ist dieses Geborensein? Das heißt, wir haben Jesus Christus als unser Leben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Christus lebt in mir, das ist die Wiedergeburt. Sein Leben in sich zu haben. Und das entspricht dem Geheimnis in Kolosser 1, 27. Christus in euch. Früher waren wir alle wie Handschuhe. Handschuhe können überhaupt nichts tun. Aber wenn die Hand in den Handschuh hineingeht, dann kann man sogar Klavier spielen damit. Ein bisschen schwierig, aber es geht. Nun, wir sind alles Handschuhe. Aber Christus in euch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, jetzt haben wir die Kraft, um das zu tun, was Gott will. Durch Jesus Christus. Das ist die Kraft des neuen Lebens. Und zusätzlich wird erklärt, wir haben den Heiligen Geist. Galater 5, Vers 16, und speziell Vers 22 spricht über die Frucht des Geistes. Wir haben also zwei Kraftquellen in uns. Jesus Christus, das ewige Leben, und Gott, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und er gibt uns die Kraft, gottgemäß zu leben. Epheser 2 erklärt auch, jetzt ist die Zwischenwand, die Trennung zwischen Heiden und Juden, ist in der Gemeinde vollständig aufgehoben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Ausdruck, Galater 6, Vers 2. Da sagt Paulus in dem Brief, wo er vor Gesetzlichkeit warnt, sagt er, wie wir uns verhalten sollen als Christen, und so werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, dann sind wir doch nicht gesetzlos. Das Gesetz des Christus. Und dieser Ausdruck stammt aus der rabbinischen Literatur. Man findet ihn zum Beispiel in dem Kommentar Midrash Kohelet 11.8. Dort heißt es, die Torah, die ein Mensch in diesem Zeitalter lernt, ist ein Nichts gegenüber der Torah des Messias. Torato shel Mashiach, auf Hebräisch, das Gesetz des Christus. Die Juden haben also erwartet, im Judentum, der Messias kommt und wird uns eine neue Torah bringen. Aber die ist viel höher als die Torah heute. Und wo haben wir jetzt das Gesetz des Christus? Im Neuen Testament. Und wie ist die höher? Das Gesetz vom Sinai sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Gut, es gibt Ehen, die sind nicht gebrochen. Und trotzdem ist es eine Katastrophe, keine Beziehung da. Kein Feuer, nichts. Aber Christus sagt in Epheser 5, Vers 25, liebe deine Frau, indem du dein Leben für sie lässt. Das ist ein bisschen mehr, als nur gerade nicht die Ehe zu brechen. Wenn der Mann bereit ist für die dann kann er nicht mehr ein Tyrann sein. Aber man kann ein Tyrann sein und die Ehe nicht brechen. Also das Gesetz des Christus ist ganz anders. Das Gesetz am Sinai sagte, du sollst nicht stehlen. Aber in Epheser 4, das Gesetz des Christus sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern wirke mit seinen Händen, damit er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Nicht nur einfach nicht stehlen. Man kann geizig sein und nicht stehlen. Aber arbeite, damit du anderen noch weitergeben kannst, die das brauchen. Nun wird erklärt im Neuen Testament, Gehorsam gegen die Gebote des Messias, das ist die wahre Liebe gegen Gott. Der Jesus erklärt in Johannes 14, 21, 23 bis 24, wenn jemand mich liebt, dann hält er meine Gebote. Meine Gebote, das sind die Gebote des Christus, des Messias. Und man kann nicht sagen, ja, so die Gebote im Neuen Testament ist nicht so wichtig, es geht einfach darum, dass wir in der Freiheit leben. Ja, natürlich, das ist Freiheit. Wir sind frei, um endlich fähig zu sein, Gottes Willen zu tun. Nicht mehr Gefangene der Sünde. Und Gehorsam gegen die Lehre der Apostel im Neuen Testament ist der Beweis dafür, dass wir Gott kennen. 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott, sagt Johannes zusammen mit den Aposteln. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist schon interessant. Wie kann man merken, dass jemand wiedergeboren ist? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, der hört auf uns, auf die Apostel. Wenn mir einer sagt, hör, das hat Paulus geschrieben, das er hat nichts zu sagen. Dann kann man sagen, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer aus Gott geboren ist, anerkennt das Wort der Apostel. Kommen wir zum Schluss. Ja, wir haben natürlich nur beschränkt Zeit. Aber ich will erklären, das Gesetz des Christus hat die Rechtfertigung gebracht, bezüglich unserer Sünden und unserer verdorbenen Natur. Das sagt der Römerbrief. Und Römer 8 zeigt die volle Befreiung durch Christus. Das ist ein dermaßen gewaltiger Kontrast gegen das, was früher war. Denn das Gesetz richtet sich hauptsächlich an Menschen, die nicht erneuert waren. Aber wie gesagt, Jeremia 31, 31 hat angekündigt, es gibt ein neues Testament mit Israel. Und der Herr Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Nun, alle, die an den Messias glauben heute, auch die nicht zu Israel gehören, die sind nun Nutznießer dieses Bundes, den Gott mit Israel schließt. Aber wir haben noch viel mehr dazu, nebenbei gesagt. Und wenn wir das Zitat lesen in Hebräer 8 über diesen neuen Bund, da sagt Gott, ich will meine Gebote in ihre Herzen hineinschreiben. Sie werden mein Volk sein. Sie werden mich erkennen und ich werde alle ihre Sünden vergeben. Das heißt, hier zusammengefasst auf dem Blatt, der neue Bund umfasst eine neue Natur. Gottes Gesetz im Herzen. Gemeinschaft mit Gott, mein Volk. Sie werden mich erkennen. Gottes Erkenntnis. Alle Sünden vergeben. Vollkommene Vergebung. Und nun, wann ist die Gemeinde entstanden? Am Pfingsttag. Da wurde der Heilige Geist in die Herzen der Erlösten ausgegossen. Und damit die Kraft, um das zu tun, was Gott will. Aber das, was Gott will, ist höher als das unter dem Sinai. Eben nicht nur einfach nicht Ehe brechen, sondern wirklich Hingabe in der Ehe. Und Hingabe an den Nächsten. Und so können wir das Neue Testament nehmen und sammeln, was da alles an Geboten zu finden ist. Und die Sprache ändert deutlich. Das Alte Testament sagt immer wieder, du sollst nicht. Das ist nicht die Sprache des Gesetzes des Christus. Sondern wer gestohlen hat, steht nicht mehr. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Ganz direkt, klare, direkte Befehle. Man soll mal zum Beispiel nur die Briefe durchlesen und alle Befehlsformen mit einer Farbe anstreichen. Dann weiß man, was das Gesetz des Christus ist. Der kleine 2. Timotheusbrief hat das mal gemacht. 30 Befehle. Dann weiß man. Aber nicht du sollst nicht. Einfach. Dies aber wisse. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Und so weiter. Also das Gesetz, haben wir gesehen, vergeht nie. Das besteht auch heute noch. Aber es ist nicht für den Erlösten, denn der ist unter dem Gesetz des Christus. Und das ist nicht ein hartes Gesetz, der Jesus sagte, nehmet auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und 1. Johannes 5 sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, wieso? Die sind doch unwahrscheinlich schwer, die sind ja viel schwieriger als die vom Sinai. Das sagt er, ja, ihr habt Christus in euch, ihr habt den Heiligen Geist. Wenn Christus in euch lebt, wenn der Heilige Geist in euch wirkt, dann habt ihr Freude, das zu tun. Und wenn man denkt, im Talmud steht, wie ein Rabbi sagt, er ist so froh, dass er keine Frau ist. Warum? Das hat nichts mit Frauenhass zu tun. Sondern für Frauen gibt es im Gesetz weniger Gebote als für Männer. Und er ist froh, dass er so viele Gebote beobachten darf. Mehr als die Frauen. Darum ist er froh, dass er ein Mann ist, weil er mehr zu tun hat als die Frau. Aber wenn das schon beim unerneuerten Menschen möglich ist, so zu sprechen, wie viel mehr sollten wir Freude haben an den Geboten des Messias. In 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11 wird erklärt, das Gesetz sollte man gesetzmäßig brauchen. Und zwar wissen, das ist nicht für einen Gerechten, sondern für die Sünder. Denn die Gerechtfertigten, aus Glauben Gerechtfertigten, die sind nicht mehr unter diesem Gesetz. Aber dieses Gesetz können wir brauchen, wenn jemand sagt, ich habe noch nie gesündigt. Da können wir mal durchgehen durch die 10 Gebote. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Und bringt die Einsicht, ich brauche einen Erlöser. In der Reformation hat man das genannt, das ist der erste Gebrauch, der Usus Elenchicus, haben sie das genannt. Das ist der Gebrauch, um zu überführen, um zu beweisen, dass wir Sünder sind. Und dann haben sie gesprochen von einem Usus Politicus, also der politische Gebrauch des Gesetzes. Unsere staatliche Gesetzgebung soll sich auch an der Tora orientieren. Das war die Meinung. Daran orientieren. Das machen wir auch in der Schweiz, allerdings immer weniger. Und dann gab es aber in der reformatorischen Zeit nach Luther gab es einen großen Streit über einen dritten Gebrauch. Das ist der Usus Ethicus. Das heißt, das Gesetz sei die Leitlinie für die Gläubigen. Die Calvinisten ganz stark daran, bei den Lutheranern, nein, die wahren Lutheraner, die sagten, nein, das geht nicht. Das Gesetz ist nicht mehr für den Gerechten. Aber wenn man so die reformatorische Theologie studiert, das ist so ein Wanken. Irgendwie wird gesagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und trotzdem ist man unter dem Gesetz. Das ist ganz eigenartig. Es ist so ein Wanken auf zwei Seiten. Die Sache ist nicht geklärt. Aber die Sache wird dann klar, wenn wir sehen, nein, das Gesetz vom Sinai ist nicht mehr für die Erlösten. Aber die Erlösten sind jetzt unter dem Gesetz des Christus. Natürlich gibt es viele Dinge im Gesetz Mose, die findet man auch im Gesetz des Christus. Übrigens eigentlich 9 der 10 Gebote. Aber nur höher formuliert, auf einer viel höheren Stufe. Und eins fehlt, das Sabbatgebot. Ist nicht da. Ist nicht da im Gesetz des Christus für die Gemeinde. Jetzt komme ich zum Schluss und will noch etwas sagen über die Gesetzlichkeit. Die galatische Gesetzlichkeit im Galaterbrief war diese. Nicht Juden sollen das Gesetz Mose einhalten, um so gerettet zu werden. Und das wird mit der größten Schärfe widerlegt. Das ist ein Unsinn. Man darf niemanden mehr um das Gesetz Mose zurückführen. Jetzt die pharisäische Gesetzlichkeit A. Die habe ich schon erwähnt, das sind diese menschlichen Zusatzbestimmungen mit angeblich von Gott gewollter Autorität. Und das hat es im Christentum auch wieder gegeben. Die Geschichte hat sich ja wiederholt. Man hat im Laufe von 2000 Jahren so viele Zusatzbestimmungen aufgestellt und die Reformatoren haben damit abgerechnet. Haben gesagt, allein die Schrift. Wir haben nichts mehr zu tun mit diesen Bestimmungen von Konzilien und Päpsten und so weiter. Nichts. Wir sind nicht daran gehalten. Wir halten nichts davon ein. Nur was die Schrift uns lehrt. Und heute, nach der Reformation, das ist genau gleich wiedergekommen. Das steckt in der verdorbenen Natur des Menschen drin. Also da müssen wir uns ganz klar dagegen wehren. Dann die pharisäische Gesetzlichkeit B, die hat versucht, mit menschlichen Interpretationstricks göttliche Bestimmungen aufzuheben. Der Jesus gibt so ein Beispiel in Markus 7, wie das gemacht worden ist. Und diesen Trick haben wir auch heute noch. Wir haben versucht, gewisse neutestamentliche Bestimmungen aufzuheben, durch Auslegungstricks. Ja, das war nur gerade für diese Situation und so weiter. Obwohl es als klare apostolische Lehre dargelegt ist. Also das ist die andere Seite und das sind nicht die Liberalen. Das waren auch die Pharisäer, die solche Tricks gelehrt haben. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Darüber hinauszugehen und abzustreichen. Das ist kein Widerspruch, das geht zusammen. Und dann gibt es noch eine weitere Gesetzlichkeit, das ist die Gesetzlichkeit der voranschreitenden Offenbarung. Da wird behauptet, die Offenbarung geht weiter und so gibt es immer wieder neue Dogmen, neue Erkenntnisse und Gebote im Laufe der Kirchengeschichte. Die katholische Kirche hat das durchgezogen, 2000 Jahre. Die Offenbarung gewissermaßen geht weiter. Und da haben wir ganz ernste Stellen. In 2. Johannes 9 wird gewarnt vor denen, die weitergehen als die Lehre des Christus. Oder 1. Johannes 2, Vers 24 wird gesagt, das, was von Anfang war, das soll in euch bleiben. Das alte Wort der Apostel, aber keine Entwicklung. Also so konservativ, dass wir 2000 Jahre stehen bleiben. Aber beim Wort der Apostel, nichts Neues dazu, nichts davon weg. Das ist das Gesetz des Christus. Aber das ist eine Freude, weil wir nicht mehr aus unserer eigenen Kraft heraus zu leben brauchen, sondern wir haben die Kraft des neuen Lebens, Christus in euch, eben der Handschuh und das Leben darin. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns die Freudigkeit gibt, gottgemäß zu leben. Danke.